Ich möchte zu Beginn einen Vers mal lesen aus dem Propheten Jesaja. Und zwar aus Kapitel 55, da heißt es in Vers 8 und in Vers 9: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Soweit einmal zunächst das Wort Gottes. Es geht heute Abend ein klein wenig um die Regierungswege Gottes. Um die Regierungswege Gottes, besonders natürlich in der heutigen Zeit, in der wir leben, aber natürlich auch in den Zeiten, die schon stattgefunden haben, das heißt in den Haushaltungen oder Zeitepochen vor unserer Zeit, und auch in die, die noch kommen wird. Ich werde zunächst einen kleinen Überblick darüber geben, damit wir verstehen, dass wir nicht alle Verse, die es gibt, auf unsere Zeit heutzutage ohne weiteres übertragen können. Man muss also ein klein wenig vorsichtig sein, wenn es um dieses Thema Regierungswege Gottes geht. Es gibt insgesamt 5, 6 Punkte, die ich hier behandeln möchte. Das eine ist: Was ist überhaupt gemeint mit den Regierungswegen Gottes? Und zwar zweitens, wie übt Gott seine Regierung heute überhaupt aus? Denn man sieht ja kaum etwas direkt von Gott. Und viele fragen sich, gibt es Gott überhaupt? Und wenn es Gott gibt, warum sehen wir so wenig direkt von seinem Handeln hier auf dieser Erde? Das dritte ist, betrifft Gottes Regierung auch die Kinder Gottes? Oder stehen wir nur unter der Gnade Gottes und haben mit der Regierung Gottes hier auf dieser Erde oder über diese Erde wenig zu tun? Das vierte ist, wie verhalten sich überhaupt Gerechtigkeit, Zucht oder Erziehung und Gnade zueinander? Bedeutet Gnade nicht, dass Gericht unmöglich ist? Schließt Gnade Gericht aus? Und wird Gericht ein gerechtes Gericht, schließt das vielleicht die Gnade aus? Und der letzte Punkt ist, gibt es Regierungswege Gottes in jeder Haushaltung? Und mit diesem letzten Punkt fange ich ein klein wenig an, damit wir diese Unterschiede verstehen, wie Gott in welcher Zeitepoche handelt. Nun, dieses Wort Haushaltung, das leitet sich ab von einem Vers aus Epheser 1, Vers 10 zum Beispiel, wo die Rede ist von der Verwaltung der Fülle der Zeit. Und dieses Wort, das dort für Verwaltung benutzt wird, das heißt so viel wie das Gesetz des Hauses. Also bestimmte Regeln, die Gott für jede Zeitepoche aufgestellt hat, nach denen Gott hier auf dieser Erde handeln wird. Gott bestimmt also, für welche Zeitabschnitte und nach welchen Grundsätzen er die Welt regiert. Dazu gibt es aber ganz bestimmte Randbedingungen, die immens wichtig sind, dass man sich die immer wieder vor Augen hält. Und ich habe sie mal kurz hier aufgelistet. Diese Randbedingung ist das erste überhaupt, dass Gott sich nicht ändert. Das heißt, die Art und Weise, wie Gott auf dieser Erde regiert, das ändert sich tatsächlich im Laufe der Zeit auf dieser Erde. Die Art und Weise, wie Gott sich offenbart, ändert sich im Laufe der Zeitepochen. Und da Gott sich während der unterschiedlichen Zeitalter unterschiedlich offenbart hat, hat der Mensch auch eine unterschiedliche Verantwortung vor Gott. Es gibt aber noch etwas, was sich nicht ändert. Ja, und das Letzte ist natürlich, dass sich die Verheißungen Gottes nicht verändern. Und das ist natürlich immens wichtig. Das Erste und das Letzte geht Hand in Hand. Deswegen habe ich diese Stelle aus dem Propheten Malachi angeführt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Randbedingung. Egal, sage ich jetzt mal, wie es einem persönlich im Leben geht. Ob man durch Schwierigkeiten geht oder ob man gerade auf den Höhen des Lebens ist. Eins ist 100% sicher, unser Gott verändert sich nicht. Er verändert sich nicht in unserem Leben und er hat sich auch nicht in den Jahrtausenden der Geschichte der Menschheit verändert. Und was sich auch nicht verändert, das sind die Verheißungen Gottes. In Malachi 3, Vers 6 heißt es, denn ich, der Herr, ich verändere mich nicht. Und ihr Kinder Jakobs, ihr werdet nicht vernichtet werden. Das heißt, die Verheißungen, die ich euch gegeben habe und die Verheißungen, die wir als Gläubige in der Gnadenzeit besitzen, ist, dass wir einmal in dem Haus des Vaters sein werden. Diese Verheißungen werden sich auf keinen Fall verändern. Und die verändern sich deswegen nicht, weil Gott sich nicht verändert. Also die Regierungswege Gottes, die mögen sich verändern. Dass Gott sich schrittweise offenbart hat auf dieser Erde, das heißt den Menschen schrittweise gezeigt hat in seinem Wort, wer er ist, da sehen wir eine wunderbare, ich sag mal, Offenbarungswachstumslinie in den verschiedenen Zeitepochen. Aber Gott selbst und seine Heiligkeit, das ist etwas, was sich auf keinen Fall verändert. Adam und Eva kannten Gott nur begrenzt. Sie kannten Gott in erster Linie als Schöpfer, als derjenige, der alles erschaffen hatte. Und sie hatten von Gott ein einziges Verbot bekommen, sonst konnten sie tun und lassen im Garten Eden, was sie wollten. Etwas später in der Zeitepoche bei Hiob und bei Abraham, da sehen wir, dass Gott sich schon weiter offenbart hat. Wir lesen immer wieder etwas von Gott, dem Allmächtigen. Bei Hiob sogar so häufig wie in keinem anderen Buch des Alten Testamentes, dass Gott sich vorstellt als der, der allmächtig ist, das heißt, der die ganze Schöpfung, aber der auch das Leben eines jeden einzelnen Gläubigen in seiner Hand hält. Wir finden diesen Ausdruck dort 31 Mal. Bei den Patriarchen, das heißt also Abraham, Isaak und Jakob und Josef und seinen Brüdern, da finden wir diesen Ausdruck ungefähr 7-mal. Das zeigt uns eben auch, dass dieses Buch Hiob ein sehr, sehr altes Buch ist und dass er definitiv noch in der Zeit vor Abraham spielt. Aber da lernt man schon kennen, dass Gott derjenige ist, der allmächtig ist. Wenn wir dann in die Zeit von Mose gehen, dann sehen wir, dass Gott sich offenbart hat als der Bundesgott des Volkes, als der Gott, der sich seinem Volk zugeneigt hat, als der Gott, der eine ganz persönliche Beziehung zu seinem Volk hat. Und wenn wir dann natürlich in die Zeit der Gnade gehen, und wahrscheinlich kennt jeder diesen ergreifenden Vers aus Johannes 21, da sehen wir dann, wie der Herr sich dann in der höchsten Form überhaupt offenbart hat, die möglich ist, wenn er zu Maria sagt in Vers 17, gehe aber hin zu meinen Brüdern. Man muss sich vorstellen, was dieser Ausdruck bedeutet, dass der Herr die Gläubigen als seine Brüder bezeichnet. Und dann sagt er anschließend und spricht zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Das heißt, von diesem Zeitpunkt an sind die Gläubigen in der anschließenden Gnadenzeit in die Familie Gottes eingeführt worden. Und Gott hat sich offenbart als ihr Vater, eine Offenbarung, die wir in keiner einzigen Zeitepoche vorher finden. Das heißt, wir besitzen eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Gott und können diesen großen Gott als unseren Vater bezeichnen. Und es ist absolut klar, wenn wir in eine solche Beziehung gebracht worden sind, dass dieser große Gott nie gegen uns ist. Ja, der natürliche Vater, den man besitzt, das ist eine Vertrauensperson, das ist eine Person, wo man hingeht, wo man sich Rat holt, wo man sich Hilfe sucht. Aber es ist natürlich auch eine Person, die einen erzieht. Aber diese Erziehung ist auf der Grundlage von Liebe und natürlich auch auf der Grundlage von Gerechtigkeit, wenn das auch in Schwachheit der Fall ist. Und dann können wir uns vorstellen, wenn wir eine solche Beziehung zu diesem großen Gott haben, dass seine Erziehung auf einer vollkommenen Basis der Liebe besteht und auf einer vollkommenen Basis der Gerechtigkeit. Und in diese wunderbare Stellung, in die wir gebracht worden sind, aus die kann uns nichts und niemand rauben. Der Herr sagt das selbst, dass wir in seiner Hand geborgen sind, in Johannes 10, und dass uns niemand aus seiner Hand rauben kann. Und niemand kann uns aus der Hand des Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Das ist eine wunderbare Verheißung, die wir haben. Johannes 17 geht sogar so weit, dass wir dort lesen, dass Gott und dass der Vater uns mit der gleichen Liebe liebt, mit der er seinen Sohn liebt. Im Kapitel 17, Vers 23. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also auch wenn das Leben voller Schwierigkeiten besteht, auch wenn das Leben vielleicht manchmal voller Sorgen ist, vielleicht auch Situationen da sind, wo man nicht aus und nicht ein weiß, wir haben eine wunderbare Verheißung, nämlich die unbeschreibbare Liebe des Vaters zu uns, zu einem jeden Einzelnen von uns, absolut egal, wie die Lebensumstände sind. Eine solche Verheißung hatte niemand in irgendeiner Zeitepoche vor uns. Und da haben wir auch Gläubige, denke nur an einen Hiob, der durch die größten Schwierigkeiten gegangen ist. Aber er konnte nicht durch diese Schwierigkeiten gehen und wusste, dass dieser große Gott sein Vater ist. Denn diese Offenbarung gab es nicht und diese Beziehung gab es nicht. Aber wir sind in dieser Beziehung und das ist natürlich etwas, was eine große Kraftquelle ist für Zeiten der Not und für Zeiten der Sorgen. Hebräer 1 sagt uns dann, dass damit die Offenbarung Gottes abgeschlossen ist. Das heißt, die größte Offenbarung Gottes, die wir haben, die haben wir in seinem Sohn. Die schwächste Offenbarung Gottes haben wir in seiner Schöpfung. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen der Offenbarung Gottes in der Schöpfung und in seinem Sohn, denn du kannst in der Schöpfung nirgends sehen, dass Gott Liebe ist. Du kannst in der Schöpfung nirgends sehen, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Du kannst nirgends in der Schöpfung sehen, wie unbeschreibbar groß die Liebe ist, dass sein Sohn für seine Feinde am Kreuz gestorben ist. Das heißt, die Offenbarung Gottes in der Schöpfung ist unendlich weit hinter der Offenbarung Gottes in seinem Wort, hinkt sie hinterher. Wir haben heute die vollkommene Offenbarung überhaupt, nämlich die Gottes in seinem Sohn, in dem Herrn Jesus. Und das ist ja auch der Grund, warum Johannes darüber schreiben kann, dass Gott Licht ist und dass Gott Liebe ist. In 1. Johannes 1, Vers 1 und in 1. Johannes 4. Und warum kann er das schreiben? Er sagt das ganz deutlich zu Beginn dieses Briefes. Nicht, weil Gott ihm das ins Herz gegeben hat. Nicht, weil er das irgendwo in den Schriften des Alten Testamentes gelesen hat. Sondern er sagt in Vers 1, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens und so weiter. Das heißt, wir haben Jesus Christus gesehen und wir haben gesehen, wie er Gott den Vater offenbart hat. Und aufgrund dieser großartigen, unbeschreibbaren Offenbarung wissen wir, dass Gott Licht ist und dass Gott vollkommen Liebe ist. Also in dieser wunderbaren Beziehung stehen wir. Und das ist etwas, was uns einfach helfen kann, auch in Zeiten der Not und in Zeiten der Sorgen. In der Regel teilt man die Haushaltung auf dieser Erde, die es gibt, in 7 Stück ein. Aber für unser Thema sind ja nicht die Haushaltungen an sich. Reicht es, wenn man sie in 5 Haushaltungen ganz grob einteilt? Wir haben die Haushaltung vor dem Sündenfall, die der Unschuld, wo zunächst einmal Adam und Eva vollkommen erschaffen worden sind, im Gleichnis, im Bilde Gottes. Adam ist so geschaffen, dass er zunächst einmal nicht sündigte, dass er keine Sünde tat. Er kannte sogar Sünde nicht, bis er dann doch in Sünde gefallen ist. Wir haben danach die Zeit des Gewissens und einzelner Gebote vom Sündenfall bis zur Zeit Mose. Wir haben danach die Zeit des Gesetzes, anschließend die Zeit der Gnade und zum Schluss die Zeit der Gerechtigkeit, die endet, wenn der große weiße Thron erscheint und die Menschen ohne Gott vor diesem Thron erscheinen müssen. Das sind ganz grob diese unterschiedlichen Epochen, die wir hier auf dieser Erde haben. Und in diesen Epochen ändert sich etwas und in all diesen Epochen bleibt etwas gleich. Das, was sich ändert, habe ich schon gezeigt, nämlich, dass Gott sich immer schrittweise mehr offenbart. Bis zum Ende, als er sich in seinem Sohn vollkommen offenbart hat. Hebräer 1, Vers 1 sagt ja, hat er am Ende zu uns geredet in seinem Sohn. Und damit haben wir die vollkommene und die größte Darstellung Gottes, die überhaupt auf dieser Erde möglich ist. Was sich ändert, ist auch die Verantwortung des Menschen, weil er immer mehr über die Person Gottes kennenlernt. Die Wege Gottes ändern sich, weil Gott sich Schritt für Schritt mehr offenbart hat und auch die festgelegten Grundsätze, wie der Mensch hier auf dieser Erde leben soll. Was sich nicht ändert, ist Gott selbst. Und der Weg zu Gott ändert sich übrigens nicht. Völlig egal, in welcher Zeitepoche wir leben, es gibt nur einen einzigen Weg, wie der Mensch wirklich zu Gott kommen kann, und das ist der Weg des Glaubens. Das Ziel Gottes ändert sich nicht, dass er Gemeinschaft haben möchte mit dem Menschen. Die höchste Form wird natürlich in der Zukunft sein, wenn Gott Gemeinschaft hat mit den Gläubigen der Gnadenzeit in dem Haus des Vaters. Aber das Sehnen Gottes ist immer wieder, dass er Gemeinschaft mit den Gläubigen hat. Was sich nicht ändert, ist Gottes Heiligkeit. Und was sich auch nicht ändert, ist Gottes Gerechtigkeit. Egal in welcher Zeit man lebt, Gott ist absolut gerecht. Und das ist etwas, was auch für unser persönliches Leben gilt. In all den Handlungen, die Gott mit uns geht, in all den Wegen, die wir gehen müssen, in all den Tälern, die wir durchschreiten müssen, gilt eins: Gott ist absolut gerecht. Gott ist in keiner Weise ungerecht, auch wenn wir vielleicht manchmal Fragezeichen dahinter setzen. Und ich werde gleich noch Gläubige zeigen, die große Fragezeichen an die Regierungswege Gottes gesetzt haben. Und die auch dann in ihren Schwierigkeiten mit diesen Fragen zu Gott gekommen sind. Und wir werden sehen, dass Gott auch in einer gewissen Weise geantwortet hat. Nicht immer so, wie sich das diejenigen erhofft haben, aber Gott hat in der Regel eine Antwort gegeben, aber nie eine erschöpfende Antwort. Und wir werden wahrscheinlich auch auf die Fragen unseres Lebens, die wir haben, von Gott keine erschöpfende Antwort bekommen. Und wenn er uns eine gibt, dann wird eine zweite Frage kommen. Und dann wird er diese beantworten und dann wird eine dritte Frage kommen, weil wir einfach die ganzen Regierungswege Gottes hier auf dieser Erde in ihrer Gesamtheit überhaupt nicht übersehen und verstehen können. Wir haben immer nur Ausschnitte, meistens die, die unser eigenes Leben betreffen. Da wir aber gar nicht sehen, was drumherum alles noch nötig ist und passieren muss, deswegen werden wir nie eine vollkommene Antwort Gottes hier auf dieser Erde bezüglich unseres persönlichen Lebens bekommen. Nun, ganz am Anfang im Garten Eden gab es nur ein einziges Verbot, nicht von der Frucht eines Baumes zu essen. Sonst durfte man alles tun und man denkt vielleicht, naja, das ist ja kein Problem. Ich hatte jedenfalls mal einen Schüler, als wir über dieses Thema sprachen, der sagte zu mir, ha, ein einziges Verbot, ich hätte das im Garten Eden geschafft. Ich wäre auf keinen Fall in Sünde gefallen. Na, ich denke, sag mal nichts dazu. Und 3 Monate später habe ich dann vor der Klasse gesagt, ich muss jetzt mal eben aus dem Raum hier raus. Ihr dürft alles, aber nicht in die oberste Schreibtischschublade gucken. Ich konnte leicht aus diesem Raum rausgehen, konnte durch ein Zimmer in diesen Raum gucken und es dauerte 6,5 Minuten. Da stand der Erste am Schreibtisch und das, was er natürlich aufzog, war die oberste Schreibtischschublade. Er hat sich gewundert, dass nichts da drin war, hat also das Verbot von mir überhaupt nicht verstanden. Und so ging das Schritt und Schritt, bis dann jeder in diese Schublade geguckt hatte. Und als ich dann wiederkam, fragte ich, wie war es? Auch alles bestens. Wir haben alles das gemacht, was wir machen durften. Ja. Ich sage, habt ihr auch das nicht gemacht, was ihr nicht machen durftet? Ja, und da wurden sie ganz, ganz still. Ja, ich sage, ihr habt mir doch vor 3 Monaten erzählt, ein einziges Verbot wäre für euch überhaupt kein Problem. Und daran sehen wir, das Herz des Menschen hat sich in der gesamten Zeit von Eden bis heute nicht geändert, nicht verändert. Und das Urteil Gottes über jeden Menschen, das steht fest. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und deswegen gibt es auch in jeder Zeitepoche immer nur den gleichen Weg zu Gott, nämlich den Weg des Glaubens und den Weg über das Blut von Jesus Christus. In dieser Zeit hat Gott direkt regiert. Es gab eine Regel, wenn, dann. Wenn du das tust, dann wird das und das geschehen. Und genau das ist passiert. Nach dem Sündenfall wurden sie aus dem Paradies vertrieben und der Tod war in der Welt. Gott hat genau das getan, was er vorher gesagt hatte. Und trotzdem hat er in seinem Gericht noch seine Gnade walten lassen, denn Adam und Eva starben nicht sofort nach dem Sündenfall, sondern sie hatten noch viele Jahre, die sie hier auf dieser Erde leben konnten und sie konnten noch Kinder bekommen und so weiter. Das ist also eine Zeitepoche, die können wir mit der heutigen Zeit überhaupt nicht vergleichen. Wir haben dann eine Zeit, von der der Römerbrief sagt, dass die Sünde in der Welt war, aber es gab noch kein Gesetz. Am Anfang herrschte noch das Gewissen. Im Laufe der Zeit gab Gott Einzelgebote und es folgten Verheißungen hinzu, die Gott den Gläubigen gab. Besonders sehen wir das bei Abraham. Das ist das Regierungshandeln Gottes in einer Zeit, bevor das Gesetz in diese Welt gekommen ist. Und wir sehen, dass zu diesem Zeitpunkt Gott schon nicht mehr direkt handelt, sondern indirekt. Bei Kain und Abel, bei dem ersten Brudermord, den geschieht, da lässt Gott es sogar zu, dass ein Gläubiger von einem Ungläubigen getötet wird. Und er lässt zu, dass Kain fliehen kann und tötet Kain nicht sofort. Von Lamech lesen wir, dass er mehrere Frauen besaß. Eine Sünde in den Augen Gottes. Er hat vorher schon im Garten Eden gesagt, dass ein Mann eine Frau haben soll. Bei Lamech sah das Ganze schon anders aus. Gott hat sich nicht öffentlich dazu geäußert. Gott ist da gewesen, Gott hat gehandelt, aber wir sehen, dass Gott hier schon hinter den Kulissen langsam anfängt zu wirken und zu handeln und nicht mehr so direkt, wie das damals im Garten Eden gewesen ist. Wir kommen in eine weitere Zeitepoche, das ist die Zeitepoche des Gesetzes, wo das Volk sich selbst unter Gesetz stellt. Sie sagen ganz leichtfertig, alles das, was Gott sagt, das wollen wir tun. Sie halten ein umfassendes Regelwerk und es ist eine ganz andere Zeitepoche, ich kann die Stellen jetzt gar nicht alle lesen, als die Zeitepoche, die wir davor und die wir danach haben können, finden. Das Problem ist, dass niemand alle diese Gebote halten konnte. Niemand war in der Lage, das gesamte Gesetz zu halten. Es gab immer Punkte, wo jemand übertreten hatte. Es war also auf der Grundlage des Gesetzes absolut unmöglich, Gott zu nahen. Und wenn Gott jetzt nicht Gnade walten lassen würde, dann hätte niemand in dieser Zeit jemals zu Gott kommen können und Gott erreichen können. Aber es gibt die Möglichkeit, dass Gott jemanden rechtfertigt. Und das lesen wir sogar schon zur Zeit des Alten Testaments. Das heißt nicht nur, dass Gott Sünden vergibt, sondern rechtfertigen bedeutet, dass Gott einen so sieht, als hätte er nie gesündigt. Das ist viel, viel mehr als als das Vergeben von Sünden. Das heißt, sogar schon zur Zeit des Alten Testamentes gab es diese Rechtfertigung, aber nicht auf der Grundlage des Haltens der Gebote. Das war unmöglich. auch nicht auf der Grundlage von irgendwelchen Werken, die Menschen tun konnten, sondern einzig und allein auf der Grundlage des Glaubens. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Glaubensinhalt von Abraham war nicht das Evangelium. Das kannte er in dem Sinne noch gar nicht. Die Glaubensgrundlage von Abraham war der Glaube an Gott, so wie Gott sich ihm offenbart hatte. Und damit sehen wir, dass die Ebene, die Basis, auf der Abraham glaubte, eine andere ist als in der heutigen Zeit. Denn heute hat sich ja Gott vollkommen in seinem Sohn offenbart und hat uns das Evangelium gegeben. Und auch in dieser Zeit haben wir eine indirekte Regierung Gottes. Und das muss man im Hinterkopf behalten, denn das ist der Grund, warum es Fragen gibt von Gläubigen zur Zeit des Alten Testaments. Nun, wir haben danach die Zeit der Gnade, das ist die Zeit, in der wir leben. Das ist natürlich wahrscheinlich die wichtigste Zeit überhaupt. Die Grundlage ist Gnade, nicht mehr das Gesetz, auf den niemand nahen konnte. Denn der Jesus ist gekommen und hat das Gesetz vollkommen erfüllt. Er ist der Einzige, der nicht in einem einzigen Gebot gestrauchelt hat. Vollkommen war sein Leben hier auf dieser Erde. Die einzige Grundlage ist das vollbrachte Erlösungswerk, das Gott vollkommen anerkannt hat, indem er seinen Sohn aus den Toten auferweckt hatte. Das heißt, Errettung heute bedeutet, das Mittel ist der Glaube. Die Grundlage ist das Werk Jesu Christi am Kreuz. Und die Motivation ist die unbeschreibbare Gnade Gottes. Das ist die Liebe Gottes, die die Quelle betont, von der alles ausgegangen ist. Man muss sich vorstellen, wenn das die Quelle ist, von der alles ausgeht, dann kriegt man vielleicht einen kleinen Eindruck davon, wie unbeschreibbar Gott seine Kinder lieben muss. Das heißt, wie unbeschreibbar Gott jeden Einzelnen von uns, wenn er wirklich ein Kind Gottes ist, liebt. Es ist deswegen, ich sage das nochmal, absolut sicher, egal wie die Lebensumstände sind, dass uns nichts und niemand aus der Hand Gottes rauben kann. Eine so herrliche Sicherheit, eine so wunderbare Grundlage kannte niemand aus der Zeit des Alten Testamentes. Unwissende haben die Möglichkeit, damit meine ich solche, die noch nie, ich habe das gestern schon gesagt, das Evangelium gehört haben, auf der Grundlage der Schöpfung, dass sie an einen Schöpfer glauben, gerettet zu werden. Das heißt, sie gehen in der Ewigkeit nicht verloren, aber sie gehören natürlich nicht zu der Versammlung Gottes. Und auch in der Zeit der Gnade haben wir eine indirekte Regierung Gottes. Und dann haben wir noch kurz die zukünftige Zeit vor uns, die Drangsal und das tausendjährige Reich. In der Drangsal, wo die Zeit so schrecklich ist, da gibt es zwei Wege, errettet zu werden. Das eine ist der Glaube an den Messias, das bezieht sich besonders auf das Volk Israel. Sie werden den schauen, anschauen, den sie durchstochen haben. Und sie werden Leid tragen darüber, dass sie es getan haben. Und so wird ein Überrest zur Umkehr kommen. Aber die Zeit ist so schrecklich in dieser Epoche, dass das ewige Evangelium verkündigt wird. Und ich sagte gestern schon, das Evangelium der Schöpfung. Und in dieser Zeit wird Gott keinen Unterschied machen, ob jemand zum Glauben gekommen ist auf der Grundlage, dass er an den Messias glaubte oder dass er an das ewige Evangelium geglaubt hat. Die, die als Märtyrer sterben, werden im tausendjährigen Reich vom Himmel aus über das tausendjährige Reich regieren, und die, die überlebt haben, diese schreckliche Zeitepoche, die gehen ins tausendjährige Reich auf dieser Erde ein. Aber an dem Weg zu Gott hat sich immer noch nichts geändert. Sogar in der Zukunft ist das die einzige Möglichkeit, wie Menschen zu Gott kommen können, auch wenn sie an das ewige Evangelium, an den Schöpfer glauben und nicht mehr. Seit Offenbarung 7 gibt es trotzdem nur eine Grundlage, denn sie sind weiß gemacht, Vers 14, in dem Blut des Lammes. Es gibt keinen anderen Grund, weswegen Gott, egal in welcher Zeitepoche, Sünden vergeben kann, ausschließlich auf dieser Grundlage. Es ist eine direkte Regierung Gottes. Und wir können froh sein, dass wir diese Zeit im Augenblick nicht hier auf dieser Erde haben. Denn wenn jemand offen gegen Gott sündigt, wird er sofort oder innerhalb von 24 Stunden getötet werden. Und Psalm 101 und Jesaja 66, jeweils der letzte Vers, zeigen uns, dass die Leichname dieser Menschen auf den Straßen liegen werden. Ist Gott ungerecht in dieser Zeit? Gibt es da nur Leben oder Tod? Nein, das ist nicht so. Eine Stelle, die wenige in diesem Zusammenhang kennen, ist Sacharja. Das will ich noch gerade zum Schluss zu diesem Themenpunkt sagen. Sacharja, das letzte Kapitel, steht etwas ganz Interessantes, nämlich dass Gott nicht nur Tod oder Leben im tausendjährigen Reich kennt, sondern es gibt ein Gebot, dass jeder einmal im Jahr nach Jerusalem kommen muss. Wahrscheinlich deswegen, weil dort der riesige Brandopferaltar stand und weil man dort von Weitem schon sehen konnte, dass dort andauernd diese Opfer dargebracht wurden, die rückwirkend von Jesus Christus sprechen, der am Kreuz gestorben ist, sodass jeder das Evangelium hören kann. Und wenn jemand nicht kommt, dann sagt Sacharja 14, Vers 17, und es wird geschehen, wenn eines von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Heerscharen anzubeten, über dieses wird kein Regen kommen. Das heißt, es gibt also auch im tausendjährigen Reich unterschiedliche Abstufungen von Gericht. Und das zeigt uns, dass Gott auch dort absolut gerecht ist. Aber seine Regierungsform ist direkt. Und wenn das heute der Fall wäre, dann würden viele Menschen gar nicht mehr leben. Und viele wären gar nicht zum Glauben gekommen, weil Gott sie nach einer großen Sünde, die auf der Grundlage des Alten Testamentes todeswürdig wäre, sofort hätte töten müssen. Wir können Gott danken, dass wir in einer Zeit der indirekten Regierung Gottes leben. Aber das wirft natürlich dann Fragen im Leben des Gläubigen auf. Warum geht es dem Ungläubigen manchmal besser als dem Gläubigen? Warum führt der Ungläubige ein ruhigeres Leben als der Gläubige? Warum sind manchmal ungläubige Menschen so arm und ihnen gelingt so reich und ihnen gelingt alles? Und es gibt Gläubige, die sehr arm sind, die durch große Schwierigkeiten gehen müssen. Ja, das alles steht in Verbindung mit der indirekten Regierung Gottes. Solche Fragen, die würde es im tausendjährigen Reich nicht geben. Also man merkt, auf der einen Seite würde man sich vielleicht freuen, wenn Gott direkt regieren würde. Aber da muss uns auch bewusst sein, dass Gott jede Sünde sofort ins Gericht bringt. Jetzt in der indirekten Regierung Gottes ist das eben nicht der Fall, dass Gott sofort antwortet auf irgendein Fehlverhalten, das wir tun. Und jetzt kommen wir zu verschiedenen Beispielen des Alten Testaments. Man kann sich die Frage stellen, warum bringe ich Beispiele aus dem Alten Testament? Ich habe doch eben gezeigt, wir leben in einer Zeitepoche der Gnade und nicht in der Zeitepoche des Gesetzes. Nun, das liegt zum einen daran, dass wir im Neuen Testament kaum Beispiele für die Lebensschwierigkeiten finden, in denen wir uns befinden. Zweitens sagt uns das Neue Testament ganz klar, dass das Alte Testament zu unserer Belehrung geschrieben worden ist, zu unserer Ermunterung, aber auch, dass wir ausharren können in unseren Lebensumständen. Und so gibt es im Alten Testament große Gläubige und einen haben wir hier kennengelernt in den letzten Jahren, das ist Hiob. Und Hiob hat natürlich ein Problem, er ist ein gerechter Mann, er weiß das. Er weiß, dass er ungläubigen Menschen gegenüber sehr viel Gutes getan hat. Er sagt das ja an einigen Stellen. Und seine Freunde müssen das ja auch bestätigen. Und wir sehen, dass er auch ein gottesfürchtiger Mann gewesen ist. Und trotzdem leidet er extrem. Und er denkt über sein eigenes Leben nach und er findet keine persönliche Schuld, die ihm dieses Leid erklärt. Das ist vielleicht auch manchmal eine große Schwierigkeit, die wir in unserem Leben haben, dass Leiden da sind. und dass wir überlegen, warum, dass wir vielleicht krampfhaft suchen, ob es eine persönliche Schuld dafür in meinem Leben gibt. Und man kann manchmal so lange suchen, bis man verzweifelt. Ich denke, eine Lektion aus diesem Buch Hiob ist, dass das eine falsche Vorgehensweise ist. Wenn wirklich etwas in meinem Leben vorliegt, weswegen Gott mir einen schweren Weg gegeben hat, dann wird er mir das auch zeigen. Und da muss ich nicht krampfhaft danach suchen, bis ich in der Verzweiflung lande. Bei Hiob war das ein klein wenig, er sprach nachher in Kapitel 21, warum leben die Gottlosen, werden alt, nehmen sogar an Macht zu. Und was ist mit mir? Und wir haben gestern die Frage gesehen, die er indirekt vorher stellte, die Elihu beantwortet hat. Lohnt es sich denn überhaupt, Gott zu dienen, wenn es dem Ungläubigen manchmal besser geht? Wir haben gesehen, dass es sich tatsächlich lohnt, gottesfürchtig zu leben. Gottes Reaktion ist hier, gibt keine Antwort auf das Warum. Das ist etwas, was man vielleicht auch aus seinem eigenen Leben kennt, dass diese Frage, warum, oft nicht beantwortet wird. Warum gerade dieser Unfall? Warum gerade dieses Ereignis? Ich habe doch gerade etwas getan für dich. Warum plötzlich diese Schwierigkeiten, die da sind? Diese Frage nach dem Warum, die oft nicht beantwortet wird. Gerade in dem Buch Hiob würden wir vielleicht die Antwort erwarten. Aber man kann das Buch von vorne bis hinten lesen. Wir finden keine Antwort auf das Warum des Leids. Gott zeigt dagegen Hiob seine unbeschreibbare Größe. Und Hiob demütigt sich darunter und er wird anschließend von Gott sehr groß gesegnet. Das ist die Antwort, die Gott ihm hier gibt. Es ist nicht so sehr eine Antwort durch Worte, es ist mehr eine Antwort durch Handlungen, die Hiob am Ende in seinem Leben erfährt. Es sind die Freunde Gottes, die ebenfalls mit diesen Regierungswegen Gottes nicht so richtig klarkommen, die eine einfache Rechnung aufstellen, dieser Hiob, naja, das muss ja ein schrecklicher Sünder sein. Was ist das Problem? Sie kennen das Leid von Hiob und sie kennen den Tod von Hiobs Söhnen oder von den Kindern Hiobs. Und für sie gibt es nur eine einzige Schlussfolgerung, Gott ist gerecht, die Schlussfolgerung ist richtig. Er straft das Böse, die Schlussfolgerung ist auch richtig. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass Hiob und dass die Söhne von Hiob Böses getan haben, dass sie deswegen von Gott gestraft wurden. Das ist ein Rückschluss, der ist absolut falsch. Es gibt viele andere Gründe, warum Leid da sein kann, ich zeige das nachher noch. Das ist ihre einfache Rechnung und die ist verkehrt. Wenn jemand leidet, muss er etwas Böses getan haben. Wenn jemand viel leidet, muss er viel Böses getan haben. Also ist Hiob ein großer Sünder und seine Söhne auch, dass Gott sie sterben ließ durch die Feinde und durch die Katastrophen, die da damals stattfanden. Ihre Aussage in Kapitel 8, wenn deine Kinder gegen ihn gesündigt haben, so gab er sie ihrer Übertretung preis. Das sagen sie sogar einem Hiob direkt ins Gesicht. Das ist natürlich etwas, wo wir hier lernen können, wie wir auf keinen Fall miteinander umgehen können. Wir haben nicht das Recht zu beurteilen, warum ein anderer durch Leid gehen muss. Das ist eine wichtige Lektion. Gottes Reaktion ist in Kapitel 42, dass er die Freunde von Hiob sehr stark kritisiert. Man kann schon sagen, dass er sie unter sein Gerichtsurteil stellt und dass Hiob für sie ein Opfer darbringen muss. Das heißt in Kapitel 42, Vers 7, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde. Er sagt das zu Eliphas, also er spricht zu den drei Freunden. Denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet, im Gegensatz zu meinem Knecht Hiob. Obwohl wir dort gestern gesehen haben, dass Hiob auch nicht immer geziemend von Gott sprach. Aber die Lebensumstände waren ganz anders. Hiob sprach aus, wie soll ich sagen, größter Verzweiflung heraus. aus größter Herzensnot heraus. Seine Freunde benutzen zwar die gleichen Worte, aber aus einer anderen Lebenssituation heraus. Sie waren nicht in den Schwierigkeiten von Hiob. Und hier können wir schon sehen, dass Gott gleiche Worte aus unterschiedlichen Lebenssituationen herausgesprochen, unterschiedlich beurteilt. Man kann also nicht eine einfache Rechnung aufstellen, wenn das, dann das. So ist das in den Wegen Gottes nicht. Gott sieht nicht nur, was getan wird und hört nicht nur, was gesagt wird. Gott sieht das Herz und sieht, woraus etwas zu Gott gesprochen wird. Regierungswege bei David, unverstanden oder verstanden. David hat verschiedene Lebensabschnitte in seinem Leben. Einmal wird er durch Saul verfolgt, trotz Treue. Und das ist etwas, was für David schwer zu verstehen war. Warum er durch große Probleme gehen musste, wo er doch versuchte, Gott so treu nachzufolgen. Aber dann gibt es einen zweiten Lebensabschnitt von David, wo er gesündigt hatte, wo er Ehebruch begann, wo er einen Mord tat, wo er später eine Volkszählung durchführte, was er nicht tun sollte. Und da war er auch unter den Regierungswegen Gottes. Diese Regierungswege hatte er sehr gut verstanden. Und er wusste, warum diese Wege in seinem Leben da gewesen sind. Und er ist damit auch zu Gott gekommen, hat sie bekannt und Gott hat sie sofort vergeben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, sagt 1. Johannes 1, Vers 9. Und er vergibt uns unsere Ungerechtigkeiten. Das bedeutet aber nicht, dass er auch die Folgen von solchen Sünden wegnimmt. Manchmal behält man sie sein Leben lang. Die Regierungsfolgen bleiben. Das heißt, die Fehler, die David gemacht hat, Gott hat sie vergeben. Aber das, was er ihm als Folge angekündigt hat, das hat er zum Teil bis zum Ende seines Lebens noch verspürt. Man kann das in 2. Samuel 12 nachlesen. Das Interessante, was wir dort lernen können, ist, Gnade hebt die Regierungswege Gottes nicht auf. Und die Regierungswege Gottes heben seine unbeschreibbare Gnade nicht auf. Es sind zwei Dinge, die Hand in Hand gehen. Etwas, was für uns sehr schwer zu praktizieren ist, aber Gott praktiziert das in Vollkommenheit. Ein anderes Beispiel ist Asaf. Asaf beobachtet die Menschen auf dieser Welt und er hat ein großes Problem. Er sieht, dass Gottlose Erfolg haben, das habe ich mich verschrieben, dass Gottesfürchtige leiden. Das ist das, was dieser Mann sieht. Etwas, was man heutzutage auch manchmal sehen kann, auch vielleicht in seinem eigenen Leben. Man könnte manchmal eifersüchtig werden auf gottlose Menschen, wie gut sie es doch haben, dass ihnen anscheinend alles gelingt, dass alles bestens in ihrem Leben ist. Er sagt, gewiss vergebens habe ich mein Herz gereinigt und meine Hände in Unschuld gewaschen. Es hat mir nichts genützt. Mein Leben ist dadurch nicht leichter geworden. Vielleicht denken einige, wenn ich jetzt Christ werde und mich morgen bekehre, dann sind alle Probleme meines Lebens gelöst. Ja, das größte Problem deines Lebens ist gelöst. Du gehst nicht mehr ewig verloren, sondern du bist für die Ewigkeiten errettet. Du bist ein Kind Gottes. Das größte Problem deines Lebens ist gelöst. Aber es heißt nicht, wenn jemand Christ wird, dass dann von heute auf morgen alle Lebensumstände sich verbessern. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Und bei Asaf war es eben nicht der Fall. Was macht Gott? Gott führt ihn ins Heiligtum. Gott zeigt ihm dort seinen Rat. Das ist ein sehr schöner Vers in Psalm 73. Das ist ja dieser große Psalm, wo es darum geht und wo Asaf im Endeffekt sein ganzes im Herz da ausschüttet vor Gott. Dann sagt er, doch, Moment, Vers 24, durch deinen Rat wirst du mich leiten und nach der Herrlichkeit wirst du mich aufnehmen. Das hat Asaf erfahren, sagt Vers 17, als er hineinging in die Heiligtümer Gottes. Und wo Gott ihm sozusagen einen Blick über diesen Tellerrand hinausgab, nämlich über den Tellerrand dieses irdischen Lebens mit all den irdischen und zeitlichen Freuden, indem er den Blick in die Zukunft lenkte und ihm dann Verständnis gab über das, was nach dem Tod sein wird. Und die wichtige Lektion, die wir hier lernen können, und dafür lohnt es sich mal, diesen Psalm zu lesen, ist eine kurzfristige Beobachtung täuscht. Wenn ich mein Leben kurzfristig in das Licht Gottes bringe, dann kann ich mich sehr schnell täuschen über die Wege, die Gott mit mir vorhat. Hier bei Asaf lernen wir, dass das ein langer Prozess ist, dass man sein Leben in die Gegenwart Gottes bringen muss, um zu verstehen, wie Gott persönlich mit einem in seinem persönlichen Leben redet. Ein weiteres Beispiel ist Jeremia. Und Jeremia, der kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Der sagt, Gottlose haben einen ruhigen Weg. Ja, Jeremia war wirklich ein treuer Prophet Gottes. Und er musste einmal einen riesigen Umweg gehen, ich sage es mal von Tagen, auch wenn es da so nicht direkt im biblischen Text steht, aber das ist das Ergebnis, wenn man sich das anguckt. Und er kommt damit zu Gott und sagt, Gott, ey, warum musste ich denn diesen Umweg gehen? Und dann sagt Gott ihm, Jeremia, wusstest du nicht, dass welche aus deiner eigenen Verwandtschaft da waren, die dich umbringen wollten und dass ich dich deswegen diesen Umweg gehen ließ? Nein, das wusste Jeremia natürlich nicht. Er kannte ja nicht die Herzen seiner Verwandten und er wusste auch nicht, was sie vorhatten. Manchmal lässt Gott auch uns Umwege gehen, um uns vor bestimmten Dingen zu beschützen oder zu bewahren. Das sind auch manchmal die Regierungswege Gottes, warum Gott plötzlich einen Riegel vorschieben kann. Warum Gott vielleicht mal jemanden auf einen großen Umweg führt, mit dem einen Ziel, um ihn vielleicht näher zu Gott zu bringen oder um ihn vor irgendeinem Unglück zu bewahren. In erster Linie sieht man das nicht. Vielleicht hadert man sogar mit Gott. Vielleicht verpasst man irgendeinen Zug und ärgert sich tierisch darüber. Und man versteht überhaupt nicht, dass das der Weg Gottes war, um irgendeinen Folgeschritt zu verhindern, sondern dafür zu sorgen, dass ein nächster Schritt passiert. Ich meine nicht aus eigener Schuld und Trägheit und Schläfrigkeit, sondern wirklich, wenn man sich bemüht, das zu tun, was man tun muss, und dann kommt da plötzlich so ein Riegel, dass Gott dort etwas verhindert. Das sind die Wege Gottes und hier sagt Gott ihm warum. Er sagt dann in Kapitel 12, das ist ja einer der mutigsten Verse überhaupt, ich hätte wohl nie den Mut, so zu Gott zu sprechen. Er sagt in Jeremia 12, da heißt es, du bist gerecht, Herr, wenn ich mit dir hadere. Das muss man sich mal vorstellen. So spricht Jeremia zu Gott. Gott, ich weiß, dass du gerecht bist, aber ich muss jetzt doch mal mit dir hadern. Und dann sagt es, doch über deine Urteile möchte ich mit dir reden. Und die Fußnote sagt, über die Art und Weise, wie du Recht übst, darüber müssen wir mal sprechen. Er sagt, Gott, ich kann das nicht so verstehen, wie du hier auf dieser Erde handelst. Und ich bin damit nicht einverstanden, das ist das, was dahinter steht. Und Gott sieht, dass das aus einem aufrichtigen Herzen kommt. Und wenn so etwas aus einem aufrichtigen Herz kommt, dann antwortet Gott. In dem Fall sagt Gott, die ganzen Schwierigkeiten, die im Volk Gottes da sind, die sind deswegen da, weil ich dieses Volk erziehen muss. Das sind meine Erziehungswege Gottes. Vielleicht fragen wir uns manchmal, warum gibt es so viele Schwierigkeiten in unserer Mitte? Warum gibt es so viele Probleme unter uns? Ja, es kann unsere Schuld sein. Es sind die Erziehungswege Gottes. Aber Gott sagt eins, sage ich dir, auch wenn ich mein Volk erziehe, auch wenn ich vielleicht den einzelnen Gläubigen erziehe, aber es sind alles meine Lieblinge. Deswegen haben wir diesen Vers ja in Vers 7. Ich habe mein Haus verlassen, mein Erbteil verstoßen. Ich habe den Liebling meiner Seele in die Hand seiner Feinde gegeben. Das heißt, die Liebe Gottes zu seinem Volk, die Liebe Gottes zu dem einzelnen Gläubigen, die ist unveränderlich, auch wenn er durch Schwierigkeiten gehen muss. Und manchmal lässt Gott ihn ganz bewusst durch Schwierigkeiten gehen, weil es viele Dinge gar da gibt, die er vielleicht in seinem Leben ändern muss. Ich sage nicht immer, dass das der Fall ist, aber es kann der Fall sein. Aber auch dann ist eins sicher, Gott sieht uns immer noch als der Liebling seiner Seele. Natürlich wird der Vers oft auf den Herrn Jesus bezogen, kann man sicher auch darauf anwenden, aber die Auslegung ist ganz klar, dass der Liebling seiner Seele sein eigenes Volk ist. Also auch wenn er es in die Hand, wenn er die Feinde dieses Volkes als Zuchthute des Volkes benutzt, ist dieses Volk immer noch der Liebling seiner Seele. Und wenn Gott ein Volk, das er so züchtig als seinen Liebling bezeichnet, dann können wir sicher sein, dass wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, egal welcher Art, dass wir auch der Liebling seiner Seele sind. Und alles das, was Gott uns gibt, das kann man einfach sagen, wenn man nicht in Schwierigkeiten ist, ist etwas, was aus der Liebe, aus dem liebenden Herzen Gottes kommt. Die Ursachen mögen völlig unterschiedlich sein. Habakuk habe ich gestern schon angeführt. Er sieht Leid und Gottlosigkeit im Volk. Und er sagt, Gott, das ist ja okay, dass du dein Volk erziehst. Aber die Zuchtroute, die du benutzt, die ist ja noch sündiger als dein Volk. Hey Gott, wie kannst du das machen? Wie kannst du dein Volk, das sicher viele Fehler tut, das viele Fehler gemacht hat, durch ein Volk züchtigen, das noch viel, viel schlimmer ist? Gott, wie geht das? Aber sagt auch Gott ihm, das ist nötig. Er sagt, wie lange, Herr, habe ich gerufen? Warum lässt du mich Unheil sehen? Warum schaust du Räubern zu, schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Was macht Gott? Gott bringt erstens Habakuk in seine Gegenwart. Er stellt ihn auf die Warte, auf den höchsten Punkt der Stadtmauer. Er bringt ihn in seine Gegenwart und er nimmt er nicht seine Schwierigkeiten weg. Das gestern schon gesagt, wir hätten das am liebsten. Wir beten zu Gott, ja fast wie so ein Getränkeautomat. Man wirft eine Münze rein, das Getränk kommt raus. Man betet zu Gott und die Antwort ist da. Ich sag mal, so ist das vielleicht in den christlichen Romanen so. Oder in Missionarsgeschichten oder was weiß ich. Aber nicht im tagtäglichen Leben. Im tagtäglichen Leben haben wir viele Gebete und wir fragen uns, Gott, wann antwortest du? Guck dir einen Abraham an, der diese Fürbitte tut, auch dort für Lot, bei Sodom und Gomorra. Und dann geht Abraham am nächsten Morgen dahin, genau zu der Stelle, wo er vor Gott im ringenden Gebet gewesen ist. Und was sieht er? Dass Sodom und Gomorra zerstört ist, das sieht er. Er sieht, wie der Rauch aus der Ebene aufsteigt. Und er hadert nicht mit Gott, er geht. Das, was er nicht weiß, ist, dass Gott sein Gebet erhört hat. Aber anders, als er gebetet hat. Er hat nicht Sodom und Gomorra verschont wegen des Gerechten, der dort ist, sondern er hat den Gerechten aus dieser Stadt herausgeführt. Das hat Abraham wahrscheinlich nie mehr in seinem Leben erfahren, denn es gibt keine Begegnung mehr zwischen Abraham und Lot. Es ist ein geschichtlicher Vers, der anschließend dort steht, dass Gott ihn aus Sodom befreit hat. Etwas anders steht es dort. Aber ein geschichtlicher Bericht. Gott hat es nicht Abraham gesagt. Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass Gebete gesprochen werden, aber dass man die Antwort manchmal gar nicht erfährt, die man in seinem Gebet hat. Also daran sieht man, es gibt völlig verschiedene Nuancen, wie Gott auf Gebete antworten kann. In den seltensten Fällen so, Gebet gesprochen, Antwort da, genauso wie ich gebetet habe. Das ist nicht das tägliche Leben. Und das muss Habakuk hier erfahren. Das ist die Lektion, die wir hier haben. Aber das, was Gott gibt, das ist ein ruhiges Herz. Das heißt, wenn das vielleicht hart klingen mag, Aber wir haben keine Verheißung, dass Gott die Schwierigkeiten unseres Lebens wegnimmt. Auch nicht in der Zeit der Gnade. Aber wir haben die Verheißung, dass Gott in die Schwierigkeiten hineinkommt und dass er uns in den Schwierigkeiten ein ruhiges Herz gibt. Das ist vielleicht nicht immer das, was wir haben möchten. Wir hätten vielleicht lieber eine Lösung des Problems. Ja, manchmal bekommen wir sie auch. Aber das, was wir sicher haben, ist das ruhige Herz. Und wer das einmal in so notvollen Zeiten erfahren hat, der weiß, was das für eine gewaltige Kraftquelle ist. Ich habe gestern schon diesen Vers aus Habakuk 3, Vers 16 gelesen, der bei der absoluten Hoffnungslosigkeit davon spricht, ich aber werde ruhen. Und das zeigt uns, was dort in dem Leben Habakuks passiert ist. Sind die Wege Gottes gerecht? Ich muss da kurz noch drauf eingehen, bevor ich dann nochmal zurückkomme auf die Zeit, in der wir heutzutage leben. Im 5. Buch Mose wird gesagt, und der Herr, dein Gott, wird diese Nation nach und nach vor dir vertreiben. Du wirst sie nicht schnell vernichten können, damit nicht das Wild des Feldes sich gegen dich mehre. Und der Herr, dein Gott, wird sie vor dir hingeben und sie in große Verwirrung versetzen, bis sie vertilgt sind. Und er wird ihre Könige in deine Hand geben und du wirst ihren Namen unter dem Himmel weg vernichten. Kein Mensch wird vor dir bestehen, bis du sie vertilgt hast. Ist das ein gerechter Gott, der die Völker in dem verheißenen Land, das er Abraham gegeben hat, vor dem Volk Israel ausrotten wird, dass sie keine Chance haben, zu Gott zu kommen? Nur wir müssen noch einen Vers hinzulesen, der das dann plötzlich etwas differenzierender wird. Wenn du dich einer Stadt näherst, um gegen sie zu kämpfen, das bezieht sich jetzt auf diese Städte im verheißenen Land, so sollst du ihr Frieden anbieten. Und es soll geschehen, wenn sie dir in Frieden antwortet und ihre Tore öffnet, soll alles Volk, das sich darin befindet, dir fronpflichtig sein und dir dienen. So sollst du allen Städten tun, die sehr fern von dir sind. Jedoch von den Städten dieser Völker, die der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat. Gott differenziert plötzlich zwischen den Städten, die nah sind, wenn sie ins verheißene Land kommen, und zwischen den Städten, die fern sind, wenn sie ins verheißene Land kommen. Warum macht Gott das? Sagt, die Antwort ist einfach, weil Gott vollkommen gerecht ist. Wieso sieht man darin die Gerechtigkeit? Ganz einfach, weil die Städte, die nah sind, Gott kennengelernt haben, während die Städte, die fern sind, kaum etwas von Gott wussten. Man sieht das auf der nächsten Folie. Es gab ein vielfaches Zeugnis über Gottes Handeln. Erstens das Zeugnis der Flut. Das kannte die ganze Welt. Überall in jedem Volk gibt es Flutsagen und Flutgeschichten. Jeder kannte das Handeln Gottes auf Grundlage der Sündhaftigkeit des Menschen, dass er die Flut über diese Erde gesandt hat. Das heißt, dass man mit Gott nicht spielen kann, sondern dass man beachten muss, dass Gott ein heiliger Gott ist. Es gibt das Zeugnis des Turmbaus zu Babel, das ebenfalls die ganze Welt damals kannte, nämlich was die Folge, die Grundlage für die Sprachverwirrung gewesen ist. Wieder die Sündhaftigkeit des Volkes, dass sie sein wollten wie Gott. Aber dann gibt es drei Zeugnisse, die waren ausschließlich für die Städte, die nahe waren. Nämlich erstens in 1. Mose 15 das Zeugnis von Melchisedek. Melchisedek war der König von Salem, das war der König von Jerusalem, damals hieß die Stadt noch nicht so, und er gab ein gewaltiges Zeugnis ab von der Größe Gottes. Das heißt, in dieser Gegend war die Größe Gottes bekannt, und weil Melchisedek hat vor Abraham Zeugnis davon abgelegt, dass diese Größe Gottes bekannt gewesen ist. Dann ist das Volk Israel, als es aus Ägypten herausgeführt wurde, durch das Rote Meer gezogen. Und dieser Durchzug durch den Roten Meer war den Völkern in der Ebene interessanterweise bekannt. Denn die Rahab sagt in Josua 2, dass sie sich vor diesem Volk und vor ihrem Gott fürchteten, weil sie das Rote Meer, oder wie es heißt, das Schilfmeer, ausgetrocknet haben, dass sie trockenen Fußes hindurchziehen konnten. Das Ereignis war 40 Jahre vorher passiert. Und es war in den Köpfen dieser Völker in der Ebene präsent. Und Rahab spricht es aus und sagt, und deswegen haben wir Furcht. Und deswegen habe ich Furcht. Und deswegen helfe ich diesem Volk, damit dieser Gott, ich sage es mal mit anderen Worten, auch mein Gott wird. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, dass nicht nur Rahab errettet wurde in dieser Stadt, sondern alle, die sich in ihrem Haus versammelten, die ebenfalls sich diesem Glauben angeschlossen haben. 40 Jahre vorher, und jeder wusste es. Und dann ein paar Monate vorher haben wir den Durchzug durch den Jordan. Und wieder lesen wir von den Völkern in der Ebene, in Josua 5, Vers 1, dass sie sich fürchteten, weil Gott diesen Jordan ausgetrocknet hatte und dass sie trockenen Fußes hindurchgehen konnten. Das heißt, die Völker dieser Ebene, die Städte, die Bewohner, die kannten diesen Gott. Sie haben etwas von ihm gehört. Und jeder hatte die Möglichkeit, wie Rahab, zu Gott umzukehren. Und sie haben es nicht getan. Und damit standen sie unter dem Gericht Gottes. Aber die Städte in der Ferne, die haben diese drei Zeugnisse alle nicht gewusst. Und deswegen sagt Gott, erstmal Gnade anbieten. Und wenn sie die Gnade annehmen, dann sind sie verschont. Wenn sie diese Gnade ablehnen, dann stehen sie unter dem Gericht. Das ist ja eines der liebsten Beispiele hier, dass Gott scheinbar ein grausamer Gott im Alten Testament ist. Wenn man sich den Text genau anguckt, dann sieht man, dass im Alten Testament Gott genauso ein Gott der Gnade ist wie im Neuen Testament. Und dass er dann richtet, wenn man diese Gnade verwirft. Gott lässt Raum zur Umkehr, wie zum Beispiel bei den Amoritern. Man kann sich ja die Frage stellen, warum hat denn Abraham nicht sofort diese Völker vertrieben und sich in dem Land sesshaft gemacht? Es braucht mir keiner zu sagen, der hatte nicht genug Männer dazu. Hätte er das mit Gott gemacht und hätte Gott das gewollt, hätte ein Mann gereicht, um all diese Völker dort zu vertreiben. Warum tat er es nicht? Gott gibt eine Antwort. Er sagt, ich kann die Völker in der Ebene noch nicht züchtigen. Ich kann sie nicht aus diesem Land im Augenblick vertreiben, denn, das ist ja ganz interessant, was er dort sagt in 1. Mose 15, Vers 16, da gibt er uns ja sogar einen Grund, warum er das nicht tut. Da heißt es in 1. Mose 15, Vers 16, und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn die Ungerechtigkeit der Amoriter, das heißt die Völker Kanaans, ist bis hierher noch nicht voll. Diese Völker haben noch nicht so stark gesündigt, dass ich sie unter dieses Gericht setzen kann. Also ein Grund, warum die Landnahme so lange dauerte, war, dass die Sünden dieser Völker noch nicht den Punkt erreicht hatten, dass Gott sagte, ich muss jetzt Gericht ausüben. Man merkt, dass sogar in dieser Zeit Gott langmütig ist, dass Gott geduldig ist, dass er wartet, sie hätten alle umkehren können. Aber sie haben es nicht getan und man sieht es dann später in 5. Mose 9, da wird uns erklärt, dass ihre Sünden sich so angehäuft haben und dass sie den wahren Gott des Himmels so verachtet haben, dass Gott jetzt dieses Gericht ausüben muss, wenn er sagt, dass er das tun muss. Und er sagt auch nicht, dass er das Land Israel gibt, weil das Volk Israel so gottesfürchtig gewesen ist. Sondern in 5. Mose 9 sagt er, ich musste es tun. Nicht, weil Israel so treu ist, sondern weil diese Völker so gottlos geworden sind. Er hat also auf der einen Seite seine Verheißung an Israel wahrgemacht, sie bekommen dieses Land, und er hat sie gleichzeitig als Zuchtrute für diese Völker eingesetzt. Das sind die Regierungswege Gottes hier auf dieser Erde. Nun, Gott regiert vom Himmel aus. Trotz Unordnung und Einfluss des Teufels, Gott hat niemals die Kontrolle verloren. Gott handelt im Hintergrund. Ich gebe gleich noch ein Beispiel, das uns das zeigt. Gott setzt seine göttlichen Grundsätze durch und seine Regierung geschieht auf Wegen, die in seinen Augen recht sind. Und er wird uns zur rechtzeitigen Zeit Hilfe geben. Das ist aber nicht die rechtzeitige Zeit, die wir für rechtzeitig finden, sondern das ist die Zeit, die in den Augen Gottes rechtzeitig ist. Das ist, wie gesagt, manchmal nicht einfach zu verstehen. Gott vergilt auch nach Taten. Das heißt, Gott vergilt dem Menschen nach seinem Handeln. Und dieses Prinzip, das gilt im Alten Testament. Ich habe mal extra ein Beispiel aus Hiob angeführt, da wir ihn ja, haben das ja vorhin gehört, an den Abenden immer haben, freitags. Da heißt es in Hiob 4, Vers 8, da sagt Gott, so wie ich es gesehen habe, die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Und im Neuen Testament, im Galaterbrief, nimmt Gott diesen Vers noch einmal auf. Das, was man sät, wird man eben auch ernten. Daran sieht man wieder, dass sich an den Grundsätzen Gottes nichts geändert hat. An der Heiligkeit Gottes hat sich nichts verändert. Und dieses Prinzip, das gilt in jeder Haushaltung. Dieses Prinzip von Saat und Ernte, sowohl für Ungläubige als auch für Gläubige. Also es muss uns auch eins klar sein, auch wenn Gläubige durch Schwierigkeiten gehen, es kann manchmal sein, weil Sünde vorliegt. Im ersten Korintherbrief lesen wir, aufgrund des schrecklichen Zustandes in der Versammlung in Korinth, sagt Gott, dass einige von ihnen krank sind, dass einige sogar entschlafen sind. Das heißt, die Erziehung Gottes auf dieser Erde kann auch schon mal einen irdischen Tod für einen Gläubigen nach sich ziehen. Das hat nichts zu tun mit der Frage der Ewigkeit, denn irdische Zucht ist nicht identisch mit ewiger Verdammnis. Ananias und Sapphira sind gestorben, sie hatten den Heiligen Geist belogen. Trotzdem sind sie Gläubige und sind errettet in der Ewigkeit. Man muss einen riesigen Unterschied machen zwischen irdischer Zucht und zwischen der Frage der ewigen Verdammnis. Viele verstehen das nicht und verlieren deswegen den Genuss an einer wunderbaren Segnung in Schwierigkeiten, nämlich dass ein Gläubiger nie mehr verloren gehen kann. Das ist eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Und weil Gott sich nicht verändert, verändern sich auch nicht seine Verheißungen. Sondern all diese Dinge in diesem Leben sind der Ausdruck von Fürsorge. So dass ein Mensch wirklich das sät, was er erntet. Kurz einige Beispiele. Adonibesek, vielleicht das extremste Beispiel. Er ließ 70 Königen Daumen und große Zehen abhauen. Vielleicht nicht sehr angenehm das Thema, kannst du nachlesen, Richter 1. Was war die Folge? Später traf ihn die gleiche Strafe selbst. Das heißt, die gleichen Gliedmaßen wurden auch ihm abgehauen. Dann heißt es interessanterweise in Richter 1, Vers 17, und das sagt jetzt nicht ein anderer über ihn, sondern dieses Urteil trifft er selbst. Oder Vers 7 ist es, glaube ich. Ja, da sprach Adonibesek, 70 Könige, denen die Daumen ihrer Hände und ihrer Füße abgehauen waren, lasen unter meinem Tisch. So wie ich getan habe, so hat Gott mir vergolten. Es war ihm also klar, dass das die Antwort Gottes auf sein eigenes Handeln gewesen ist. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Nicht andere haben ihm das gesagt. Er ist zu der eigenen Erkenntnis gekommen. Wir nehmen Asa. Asa lässt den Propheten Hanani misshandeln. Er wird in das Stockhaus geworfen, wie es dort heißt. Das heißt, seine Füße kamen in den Stock. Jahre später erkrankte Asa, und zwar sehr schwer an seinen Füßen. Und ich glaube nicht, dass das Zufall ist, sondern es ist die Antwort Gottes auf das Fehlverhalten von Asa, das er damals tat. Das, was er mit den Füßen sozusagen anderer machte, das kam auf seinen eigenen Kopf wieder zurück. Man kann das nachlesen in 2. Chroniker 16. Und das extremste Beispiel ist sicherlich Jakob. Jakob betrügt Isaak für den Segen. Um den Segen zu bekommen, er gibt sich als Esau aus und täuscht mit einem Ziegenfell. Später ist es Laban, sein Schwiegervater, der Jakob betrügt. Er gibt ihm zunächst mal Lea und dann Rahel. Oder Rahel am liebsten gar nicht, erstmal nur Lea und dann muss er nochmal 7 Jahre arbeiten, um dann endlich Rahel zu bekommen, die Frau, die er gerne haben möchte. Genauso wie er betrogen hat, wird er auch betrogen. Vielleicht ist das manchmal auch ein Grund, warum Gläubige durch Schwierigkeiten gehen müssen. Dass sie manchmal das Leid erfahren, was sie vielleicht anderen auch zugefügt haben. Und das zeigt uns, dass wir in unserem eigenen Leben auch vorsichtig sein müssen, wie wir unser Leben leben. Er täuscht mit einem Ziegenfell. Das Interessante ist, dass das Gewand von Josef anschließend, nachdem man ihn in die Grube geworfen hat und dieses Gewand herausgeholt hat, mit Ziegenblut bestrichen hat. Man hätte ja irgendein anderes Tier nehmen können. Aber es ist genau das. Ich denke, das sind diese Beispiele, die wir dort haben. Gleiche Methode, gleiche Ernte. Schmerzhafte Ernte, aber auch eine gerechte Ernte. Gott erzieht ihn, aber er verwirft ihn nicht für die Ewigkeit. Und er nimmt ihn an, nachdem er zu ihm gekommen ist. Gottes Regierung betrifft Verhalten, praktischen Zustand und unsere Lebensführung, aber Gottes Regierung betrifft nicht unsere Stellung in Christus. Und ich muss das nochmal betonen. Ja, ich kenne viele Gläubige, die haben diese Heilssicherheit nicht. Und wenn die in den Schwierigkeiten des Lebens stecken, dann verzweifeln die. Dann verzweifeln die daran, ob dieser große Gott sie überhaupt angenommen hat. Ob sie überhaupt sicher sein können, dass sie die ewige Errettung besitzen. Und ich glaube, wenn der Teufel das geschafft hat, dass er uns in den Schwierigkeiten des Lebens diesen Anker der Seele nimmt, nämlich die Gewissheit der ewigen Errettung, dann hat er ein leichtes Spiel, uns in den Problemen verzweifeln zu lassen. Vielleicht sogar bis zur größten Verzweiflung zu treiben. Darum, die Regierungswege Gottes haben nichts und gar nichts mit der Frage der Erlösung zu tun. Dies absolut sicher und dieses kann uns niemand nehmen. Ein Gläubiger bleibt ein Kind Gottes, ein Teil der Familie Gottes. Und das, was wir immer im Hinterkopf behalten müssen, Zucht oder bedeutet nicht Verwerfung, sondern Erziehung. Gottes Regierung durchkreuzt nicht den Ratschluss Gottes, nicht die Heilssicherheit, und auch nicht das Ziel wird verändert, nämlich, dass wir einmal in dem Haus des Vaters sein wollen, müssen dürfen. Und auch nicht das Ziel hier schon auf dieser Erde, dass wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Die Leiden sollen nie dazu führen, dass irgendwie die Gemeinschaft mit Gott unterbrochen wird. Das kann manchmal die Folge sein, wenn wir nicht festhalten an diesen Segnungen, die Gott uns gegeben hat. Dass wir dann durch die Lebensumstände so sehr gefesselt sind, dass wir diese wahre Blickrichtung verloren haben. Ich bringe immer als Beispiel gerne die Frauen auf dem Weg zum Grab. Das ist übrigens auch so eine Gruppe von Sorgen, die wir manchmal haben, dass wir uns über Dinge sorgen, vielleicht manchmal den ganzen Sonntagnachmittag in der Stunde damit beschäftigt sind, wie wird dieses Problem morgen behoben werden am Montag? Und das war bei den Frauen auf dem Grab so, zum Grab so. Auf dem ganzen Weg unterhielten die sich über einen einzigen Punkt. Wer wird uns den Stein von der Gruft wegwälzen? Und so ein Stein steht für die Sorgen des Lebens. Wer wird die Sorgen des Lebens beiseite tun? Das war ihr einziges Thema. Und dann heißt es plötzlich, als sie aber aufblickten, als sie ihre Blickrichtung wechselten, dann sahen sie nicht, dass da jemand war, der gerade den Stein wegwälzte, sondern sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Das ist so eine Gruppe von Sorgen, da kann man sich, ich sage das nochmal, ich kenne das selbst, den ganzen Sonntagnachmittag in der Stunde mit beschäftigen, meistens gerade dann. Das schafft der Teufel sehr gut. Das ist uns dann die Zeit, wo wir eigentlich etwas aus dem Wort Gottes aufnehmen sollten. Das raubt er uns, indem er die ganze Zeit diese Sorgen vor unser Herz stellt. Und am Morgen und am Montag merken wir, dass die Sorgen gar nicht mehr da sind. Die Schwierigkeiten sind längst gelöst. Aber der Teufel hat es geschafft, unser Herz damit zu beschäftigen. Ja, sowas kann auch vorkommen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so selten. Als sie die Blickrichtung wechselten, als sie aufblickten, heißt es dort, dann sahen sie, dass die Schwierigkeiten weg waren. Die waren gar nicht mehr da zu dem Zeitpunkt. Es waren, ich würde mal sagen, fast ungelegte Eier, wie man schon mal sagt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Typisch, so aus dem Leben gegriffen. Wir sind geliebt, wie Gott, wie der Vater seinen Sohn selbst liebt. Gott gibt weit mehr als das, was wir verdient haben. Wir haben dafür Zeugnisse, zum Beispiel im Psalm 103. Ich muss mich jetzt beeilen, Psalm 103. Ich will das aber doch noch eben lesen, diesen Vers, den ich hier angeführt habe. Vers 10, da heißt es, er hat uns nicht nach unseren Sünden getan und uns nicht nach unseren Ungerechtigkeiten vergolten. Denn so hoch die Himmel über die Erde sind, so gewaltig ist seine Güte über denen, die ihn fürchten. Das heißt, Gott gibt uns etwas Großes. Gott verhindert falsche Wege. Das Beispiel, was ich hier angeführt habe, 4. Mose 22, ist Bileam, wo Bileam am liebsten seinen Esel totgeschlagen hätte, wo er drauf saß, weil der nicht das tat, was er tun sollte. Und dann schreitet Gott ein und sagt zu Bileam, hör mal Bileam, wenn der Esel nicht einen Umweg gegangen wäre, dann hätte ich dich getötet. Sei froh, dass der Esel so stur gegangen ist und diesen Weg ging, den du nicht gehen wolltest. Denn dadurch bist du jetzt am Leben. Das ist natürlich ein Ungläubiger, aber wir können es auf unser Leben beziehen, dass Gott manchmal falsche Wege verhindert, indem er einen vielleicht schmerzhaften Riegel davor schiebt. Manchmal wissen wir es sehr gut, warum Gott bei uns im Leben eingegriffen hat. Manchmal wissen wir es nicht. Gottes Ziel ist, auf positive Wege zu führen. Wir sehen das in Apostelgeschichte 16 bei Paulus und seinen Begleitern, wenn sie verschiedene Gegenden in Asien durchziehen wollten und einige Wege verhindert wurden, mit dem Ergebnis, damit sie anschließend nach Europa kamen, um das mal kurz zu fassen. Ich überspringe das. Die strengste Form der Erziehung, die es überhaupt gibt, die ist, dass Gott einen Menschen laufen lässt. Das heißt, dass Gott erziehungsmäßig nicht mehr eingreift. Wir haben das gestern gesehen in Hiob 36, dass Gott den Menschen ins Geschoss rennen lässt. Das heißt, derjenige rennt ins Geschoss. Es wäre für Gott eine Kleinigkeit gewesen, das zu verhindern, aber er tut es nicht. Er hält seine Hand einfach zurück. Manchmal handelt Gott in dieser Welt genauso, wie die Menschen ihn beschreiben, nämlich so, als wäre er nicht da. Ich habe gestern das Beispiel gebracht, dann kommt eine Katastrophe. Ja, was ich gestern sagte, das war aus der Zeit, als dieses Attentat auf dieses World Trade Center passierte. Da hat, glaube ich, Stern oder Spiegel haben vorher eine riesige Doppelseite gehabt. Gott ist tot. Und nach dem Attentat schrieben die gleichen, Gott, wo warst du? Da hat Gott sich mal so verhalten, wie die Menschen ihn beschreiben auf dieser Erde. Einfach so, als wenn er nicht da gewesen wäre. Und so rennt man ins Geschoss. Ein anderes Beispiel haben wir in Hosea 4. Da sehen wir das auch. Ich glaube, da bezieht es sich sogar auf sein eigenes Volk, dass Gott an dieser Stelle sich zurückhält. Ja, hier, Hosea 4, Vers 17, Ephraim ist mit Götzen verbündet. Lass ihn gewähren. Boah, das ist ein hartes Wort. Das ist eigentlich die härteste Form der Erziehung, die es im Endeffekt gibt. Dass man manchmal sein Kind erziehen muss, wenn es immer wieder nicht hört bei einer Sache, dass man einfach sagt, dann lass ihn mal gehen. Und er wird in seinem eigenen Leben praktisch erfahren, dass das ein falscher Weg ist und hätte man besser auf die Eltern gehört. Und das sagt Gott hier bei Ephraim. Lass ihn. Es lohnt sich nicht. Er muss es jetzt selbst lernen und er muss die Folgen davon tragen. Ende des Römer 1 und 2. Mose 7 ist natürlich der Pharao, der zuerst zigmal sein eigenes Herz verhärtet. Dann verhärtet es Gott in Kapitel 9, Vers 12. Dann verhärtet es der Pharao wieder selbst in Kapitel 9, Vers 35. Und danach verhärtet es dreimal Gott und es gibt für den Pharao keine Möglichkeit mehr. Siehst du, bei ungläubigen Menschen bedeutet das, dass er keine Möglichkeit mehr hat, zu Gott zu kommen, ewig verloren. Aber Ephraim, ein Stamm aus dem Volk, zeigt uns, dass Gott auch manchmal bei Gläubigen sagt, dann muss ich ihn eben diesen Weg gehen lassen. Und er wird die Früchte davon tragen. Es hat wieder nichts mit der Ewigkeit zu tun. Aber es bezieht sich auf das Leben hier auf dieser Erde. Ich möchte noch kurz über diesen Punkt zu sprechen kommen. Zum Schluss, gleiche Lebensumstände sind nicht gleiche Herzenszustände. Und das beste Beispiel sind die vier Seegeschichten, die wir in der Bibel haben, wo es jedes Mal mehr oder weniger fast in einer Katastrophe endet. Es sind viermal Boote auf einem See und jedes Mal kommen die Boote und die Besatzung in größte Seenot. Und jemand, der am Ufer steht, vielleicht viele Kilometer entfernt, der sieht immer das Gleiche. Ein Schiff ist in Not. Was er aber nicht sieht, ist die Ursache. Also viermal etwas, was völlig gleich aussieht und viermal eine ganz verschiedene Ursache. Siehst du, wenn zwei Gläubige durch gleiche Schwierigkeiten gehen, dann kann die Ursache völlig unterschiedlich sein. Dann kann der Grund, warum Gott das erlaubt oder warum das Gott schickt, kann völlig unterschiedlicher Ursache sein. Bei Jona ist das völlig klar, guck dir Jona 1, Vers 3 an. Aber Jona machte sich auf, um vom Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er gab sein Fahrgeld und stieg in das Schiff hinein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren. Weg vom Angesicht des Herrn. Und dann kommt das Schiff in große Not und wir kennen die Geschichte, er wird ins Wasser geworfen, der große Fisch verschlingt ihn, er wird nach 3 Tagen und 3 Nächten wieder an Land gespuckt. Und es war ihm vollkommen klar, woher diese Probleme gekommen sind, wegen seines Fehlverhaltens. David war das sofort klar, woher seine Probleme kommen, wegen seines Fehlverhaltens. Und das ist das, was ich eben sagte, wenn man wirklich durch Schwierigkeiten geht, aufgrund von einer, ich sag mal, Sünde, die da ist, dann brauche ich nicht krampfhaft danach zu suchen, sondern ist das etwas, das wird mir bewusst. Deswegen bin ich jetzt in diesem Problem. Wenn ich erst krampfhaft danach suchen muss, dann bin ich davon überzeugt, dass die Ursache eine ganz andere ist. In all den Beispielen, die ich aus der Schrift kenne, bei den Betroffenen klar, relativ schnell, nachdem man sie darauf hingewiesen hat, was sie falsch gemacht haben. Auch wenn David noch den Propheten Nathan braucht, der ihn darauf hinweist, aber es war ihm dann sofort klar. David sagt zwar mal von verborgenen Sünden, reinige mich, aber ich glaube nicht, dass Gott uns Schwierigkeiten schickt, damit wir krampfhaft nach diesen verborgenen Sünden suchen. Sondern dann geht es um wirklich Dinge, die man offen gegen Gott getan hat. Das ist hier bei Jona der Fall. Dann die Seenot bei den Jüngern mit Jesus Christus an Bord in Markus 4. Hätte dieses Schiff jemals untergehen können, wenn der Herr an Bord ist? Sie dachten ja. Und deswegen weckten sie ihn in größter Not. Und er geht an Deck des Schiffes, er spricht zu dem Sturm, der Sturm legt sich. Und sie waren erstaunt über die Worte seiner göttlichen Macht. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Manchmal gibt es Schwierigkeiten, weil wir oft so furchtsam sind, weil wir vielleicht so wenig Glauben haben an die Größe Gottes. Und dann schickt Gott uns etwas, wo wir dann wirklich erfahren können, wie unbeschreibbar groß Gott ist und dass es sich wirklich lohnt, sein Vertrauen auf ihn zu setzen. Es gibt eine weitere Begebenheit, die Seenot bei den Jüngern. Das hat einen ganz anderen Grund. Das war ihr Stolz. Das heißt das ja, denn sie waren durch die Brote, die Speisung, die vorher stattfand, nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet und das wichtigste Thema für sie war, wie so oft, wer ist der Größte unter ihnen? Und da sind sie auf diesem Boot und da kommen sie in große Schwierigkeiten. Und der Herr kümmert sich um sie, als sie zu ihm rufen und er sorgt dafür, dass dieser Sturm sich legt und er hilft ihnen in diesen Umständen, damit sie wirklich verstehen, es gibt Wichtigeres im Leben als meine eigene Person, als mein eigenes Ich. Und dann die letzte Geschichte, da wissen wir überhaupt nicht warum. Apostelgeschichte 27, da sagt Gott zu Paulus bei der großen Seenot, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren, deshalb sei guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wenn man sich Apostelgeschichte 27 anguckt und sich nur durchliest, wie der Apostel Paulus dort redet, da sehen wir einen Mann des Glaubens. Trotzdem war er in diesen Schwierigkeiten. Er musste diese Seefahrt machen, denn er musste nach Rom zu dem Kaiser. Dort musste er sich verantworten, dort wollte er selbst hin und dort sollte er auch das Evangelium verkündigen. Warum diese Schwierigkeiten plötzlich da sind, ich weiß es nicht. Gott schweigt darüber. Es gibt manchmal Punkte in unserem Leben, da werden wir nie eine Antwort auf dieser Erde bekommen, warum sie da sind. Es ist vielleicht für viele keine befriedigende Antwort, aber das ist eine ehrliche Antwort, die uns die Bibel gibt. Gott sagt uns nicht bei jedem Leid, das da ist, warum Gott das schickt. Manchmal erfahren wir es, manchmal erfahren wir es nie. Hier, wenn man das von außen sieht, kann man sich die große Frage stellen, Paulus, warum bist du in dieser Not? Und ich stelle mir immer diesen Theophilus vor, der zunächst das Lukas-Evangelium geschickt bekam von Lukas, der ihm das geschrieben hat, der sich das durchlas, der die Geschichte auf dem See fand. In Lukas steht es ja auch drin geschrieben, wo der Herr mit an Bord war, wo die Jünger zu ihm riefen, wo er aufstand, den Sturm bedrohte, sofort waren alle Probleme gelöst. Und jetzt kriegt er ein paar Jahrzehnte später die Apostelgeschichte zugeschickt. Und wieder liest er etwas, dass dort ein großes Schiff in große Seenot gekommen ist. Und aufgrund seiner Erfahrung von Lukas wird er gedacht haben, naja, Paulus betet jetzt mal eben zu Gott, dann ist das Problem gelöst. Und jetzt merkt er plötzlich, hier ist alles ganz anders. Hier ist alles total anders. Hier schreitet Gott anscheinend überhaupt nicht direkt ein. Lies die Apostelgeschichte 27 mal durch. Du findest da kein direktes Handeln Gottes. Ja, Gott handelt im Hintergrund. Sogar wunderbar. Man sieht das zwischen den Zeilen, weil niemand ums Leben kommt. Sogar all die Experten, die nicht schwimmen konnten, kann man sich kaum vorstellen, dass auf dem Schiff Soldaten waren, die nicht schwimmen konnten. Sogar die wurden noch gerettet, weil sie sich an Treibholz festhielten. Eigentlich hätten sie gar nicht überleben können. Aber Gott hat dafür gesorgt, siehst du, das indirekte Handeln im Hintergrund. Die indirekte Regierung, man sah nicht direkt, dass Gott handelte. Ganz anders als auf dem Schiff in Lukas, wo er mal eben sprach und der Sturm legte sich. Ja, Gott ist auch da, aber Gott wirkt im Hintergrund. Sichtbar für das Auge des Glaubens, unsichtbar für die Menschen dieser Welt. Sie hatten nur die Worte des Apostel Paulus, diese mutmachenden Worte. Das gibt uns einen kleinen Eindruck von dem, wie Gott heutzutage handelt. Es zeigt uns allerdings, dass Gottes Wege unerforschlich sind, dass Gottes Wege unergründlich sind, dass wir nicht vorschnell urteilen sollen. Und da sind wir manchmal schnell, über die Not von anderen und dass wir auch vorsichtig sein müssen in dem Finden von schnellen Lösungen in Schwierigkeiten. Schwierigkeiten sind nicht dafür da, dass man eine schnelle Lösung findet. Dann macht man nämlich oft Fleisch zu seinem Arm. Schwierigkeiten sind dafür da, dass man damit zu Gott kommt und dass man auf die Hilfe Gottes vertraut. Und das ist jetzt der allerletzte Punkt. Darf man keine irdische Hilfe in Anspruch nehmen? Das Interessanteste ist die Beispiel bei Hiskia, als Hiskia schwer krank geworden ist. Da gibt es diese interessante Stelle in Jesaja 38. Hiskia ist ja der einzige König, der in drei verschiedenen Büchern ausführlich behandelt wird. Nämlich in 2. König, in 2. Chroniker und in Jesaja. Und jedes Mal mit einer anderen Betonung. Aber in Jesaja sehen wir in Kapitel 38, dass er so schwer krank wird. Und wir sehen, dass er in dieser Krankheit sein ganzes Herz ausschüttet. Und das finde ich gewaltig, wenn man das hier liest. In Vers 2, da wandte Hiskia sein Angesicht zur Wand und betete zu dem Herrn und sprach, ach Herr, gedenke doch, dass ich vor deinem Angesicht in Wahrheit und mit ungeteiltem Herzen gewandelt bin und getan habe. Und was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Er schreibt Gott hier nicht vor, was er tun soll. Er schüttet vor Gott sein Herz aus. Er zeigt auch Gott seine Gefühle, die er hat über diese Situation. Es ist ja nicht so, dass Gläubige in Schwierigkeiten gefühllos sein müssen. Der Ezekiel, das war eine der schwersten Übungen für Ezekiel, dass er nicht Leid tragen durfte bei dem Tod seiner geliebten Frau. Hat Gott ihm ganz klar gesagt, das ist ein Zeichen und du darfst nicht Leid tragen. Das war schwer für Ezekiel, der seine Gefühle nicht zeigen konnte. Hiskia zeigt er seine Gefühle. Und dann kommt das Interessante, dass Gott diesen Propheten zu ihm hinschickt. Und er sagt dann eben in Vers 5, ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen. Dadurch wurde gezeigt, dass ein ehrliches, ein aufrichtiges Herzensanliegen bei Hiskia gewesen ist. Ich gebe deinen Tagen noch 15 Jahre hinzu. Gott sagt das hier. Gott handelt hier in dem Falle mal sofort. Aber jetzt kommt das Interessante. Jetzt könnte man ja meinen, Hiskia ist geheilt, das Thema ist erledigt. Und jetzt heißt es am Ende in Kapitel 38 und da heißt es in Vers 21 und Jesaja hatte gesagt, dass man einen Feigenkuchen als Pflaster nehmen und ihn auf das Geschwür legen solle, damit er genese. Auf der einen Seite hat er die Verheißung Gottes, er wird gesund und kriegt noch 15 Jahre. Auf der anderen Seite kommt der gleiche Prophet, der die Verheißung ausgesprochen hat und legt, ich sage es mal, Medizin auf diese Wunde. Er wendet also Medizin an und dann heißt es, dass Hiskia dadurch geheilt wird, damit er genese. Und das zeigt mir ganz klar, dass wir nüchtern sein müssen. Natürlich, es gibt ein Beispiel, ich lause Asaf, da heißt es, in seiner Krankheit suchte er nur die Ärzte und nicht Gott. Und er starb. Bei Hiskia ist das anders. Er suchte zunächst Gott. Und dann sagt Gott, nimm Medizin. Man nimmt ärztlichen Rat zur Hilfe. Nicht umsonst spricht Paulus auch von Lukas als dem geliebten Arzt. Er wird also auch seine Hilfe in Anspruch genommen haben. Die Bibel ist ein ganz nüchternes Buch, manchmal nüchterner als wir. Und ich glaube, wenn wir so nüchtern wären wie dieses Buch an vielen Stellen, dann hätten wir vielleicht sogar viele Herzenssorgen nicht. Wir können viel lernen von diesem Buch, auch von den Handlungen im Alten Testament. Das ist natürlich ein unerschöpfliches Thema. Ich habe noch Beispiele für über eine Stunde dabei, die wir im Neuen Testament finden wir kaum Beispiele. Man hat das Gefühl, dass im Neuen Testament die Gläubigen, die wissen, dass sie so gefestigt sind in Gott, dass sie einmal das Haus des Vaters dort wohnen werden, dass sie sich gar nicht mit diesen Problemen in ihren Schwierigkeiten beschäftigen. Der Apostel Paulus einmal da, der bittet dreimal darum, dass Gott ihm den Dorn im Fleisch wegnimmt. Der Herr sagt, es reicht, lass es. Und Paulus lässt es. Und sonst wüsste ich kaum ein Beispiel, wo wir etwas über richtig Krankheit, es sei denn Jakobus 5 aufgrund von Sünde im Neuen Testament so finden. Die sind sich so bewusst in diesen geistlichen Segnungen, in der ewigen Sicherheit nie mehr verloren zu gehen, dass wir kaum solche Beispiele, eigentlich gar keins finden, wie zur Zeit des Alten Testamentes, als man noch nicht diese Sicherheit hatte, wie zur Zeit des Neuen Testaments. Aber ich glaube, diese Beispiele zeigen uns ein klein wenig von den Regierungswegen Gottes. Die zeigen uns, dass es keine Pauschallösung gibt und dass das etwas ist, wo jeder in seinen Schwierigkeiten ganz persönlich zu Gott kommen muss. Wir haben leider nicht die Verheißung, dass Gott alle Schwierigkeiten wegnimmt. Aber wir haben die Verheißung, dass er in diesen Sorgen des Lebens uns ein ruhiges Herz schenkt. Und wir haben die Verheißung, dass uns nichts und niemand aus der Hand unseres geliebten Vaters rauben wird.